Ja, herzlich willkommen bei unserer aktuellen Folge von The Real Pain, Folge Nummer 25, unsere erste Jubiläumsfolge, oder?
Naja, wenn man die 10. als Jubiläumsfolge bezeichnet hat und die 20.
Ja, ist nein, aber es ist, für uns ist es eine offizielle Jubiläumsfolge. Ja. Und da freut es uns natürlich ganz besonders, heute einen sehr prominenten und renommierten Kollegen aus der Immobilienbranche begrüßen zu dürfen, Dr. Manfred Wilschnick, Goalcap Europe. Lieber Manfred, herzlichen Dank. Ihr seid im Moment am Markt sehr aktiv unterwegs, habt viele Themen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte um eine kurze Vorstellung und ich darf gleich unsere übliche Einstiegsfrage anhängen. Die Themen, die Pains, die dich im Moment beschäftigen, vielleicht magst du für den Einstieg da ein Thema gleich herausnehmen.
Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Ja, Manfred Wilschnick seit 35 Jahren am österreichischen Immobilienmarkt und eigentlich auch am europäischen und internationalen Immobilienmarkt tätig. Ich habe begonnen in einer Wiener großen Hausverwaltung, davor schon ein bisschen im Bereich der öffentlichen Wirtschaft und dann wurde ich dann gebeten, mich bei der Generali zu betätigen. Dort war ich dann Leiter Asset Management, ging dann nach Deutschland zu Oppenheim Real Estate nach Wiesbaden. Das war die damals größte und dominierende Investmentfondsgesellschaft in Deutschland, die etwa 30% Marktanteil hatte. Wir haben damals sehr erfolgreich Immobilien gekauft, im Wesentlichen in Mittel- und Osteuropa. Ich habe das als Osteuropa-Direktor eben vertreten. Dann wurde die OIK, also so hieß die Gesellschaft, verkauft an die IVG. Die IVG kennen manche noch, wahrscheinlich auch die eher die ältere Generation. Das war die dominierende Immobilien-AG in Deutschland, die etwa 30 Milliarden hatte und an der Frankfurter Börse natürlich notiert war. Ich habe dort auch dieselbe Region verantwortet. Ich habe dann das IVG-Büro nach Wien verlegt und wurde dann Ende 2008 gebeten, in den Vorstand der Immofinanz zu gehen. Die Immofinanz war damals in einer existenziellen Krise. Auch die Älteren unter den Hörern werden sich noch erinnern an die damaligen Zeiten, als bei der Expo in München auf einmal das Management der Immofinanz weg war und man dann händeringend nach neuen Leuten gesucht hat. Und da war ich dann als COO in den darauffolgenden Jahren zuständig für das gesamte Immobilienportfolio. Ursprünglich für die Immo East, da kam die Immo West dazu, da kamen die Developments dazu und das war dann ein Portfolio von 13,5 Milliarden zwischen ja Frankreich und Skandinavien und zwischen, was weiß ich, Belgien und Rumänien. Wir haben damals es geschafft, die Firma wieder einigermaßen gesunden zu lassen. Wir haben gleich einmal 3 Milliarden Euro abgeschrieben und harte Verhandlungen mit Banken geführt. Das war wirkliches Krisenmanagement, weil es damals ja noch gar keine Fortbestandsprognose für die Immofinanz gab, als börsennotiertes Unternehmen. Aber wir haben es gut hingekriegt und im Jahre 2015, ich bin Mitte 13 ausgeschieden, 15 habe ich dann meine eigene Firma gegründet, gemeinsam mit einem langjährigen deutschen Kollegen Marco Kohler und einem amerikanischen Kollegen Paul Hallam, die Galleon Capital Management, die ich auch heute noch als Geschäftsführer und Partner leiten darf. Und ja, wir haben voriges Jahr das 10. Jubiläum gefeiert, so gesehen auch ein schöner Anlass zum Verein. Und es war ein gutes Projekt, ein spannendes Projekt. Wir hatten damals natürlich null Geld, null Umsatz, keine Kunden, aber natürlich ein großes Netzwerk, viel Erfahrung und auch viel Vertrauen von Seiten der Marktteilnehmer. Und wir konnten das umsetzen und daraus wirklich einen Geschäftserfolg machen. Und wir sind im Augenblick sehr stolz und zufrieden. Im Unternehmen geht es gut, wir kaufen, wir sind aktiv am Markt. Aber es könnte natürlich immer mehr sein und immer noch schneller gehen, das ist klar. The Bane, das Hauptthema, da bin ich eigentlich schon beim Hauptthema. Unser Geschäftsmodell besteht darin, Geld einzusammeln für Fondsideen, sage ich mal. Wir entwickeln Fondskonzepte, treten an mögliche Investoren heran, stellen die Fondskonzepte vor, sammeln die Commitments ein, im Idealfall. Dann lassen wir den Fonds gründen, der wird von einer KVG in Deutschland gehalten und wir setzen dann für die Investoren das Fondskonzept um. Wir kaufen Immobilien und managen die dann auch. Das ist unser Geschäftsmodell, das gut funktioniert hat, weil wir auch mit der Gründung in eine gute Phase gefallen sind. Wir haben etwa 1,1 Milliarden Assets under Management und sind damit für eine kleine Firma, glaube ich, recht ordentlich aufgestellt. Es könnte natürlich schneller gehen, es könnte besser gehen, aber die Knappheit der Mittel, die in solche Fondskonstrukte gehen im Augenblick, die ist evident und das spüren natürlich auch wir. Wir haben nur Deutsche und einen Schweizer Investor, keine Österreicher. Wir investieren überwiegend im Augenblick in Österreich, aber auch in Polen, in der Slowakei, in Ungarn, in Deutschland, managen auch in Belgien, machen jetzt gerade etwas in Luxemburg. Also wir haben uns von vornherein bemüht, die Firma international aufzustellen und auch damit wir Wachstumsmöglichkeiten haben, auch damit wir eventuell mal zukaufen können oder merchen können oder einfach das Potenzial der Firma auch darin sehen, dass sie sich vergrößern kann, indem wir eben dorthin wachsen, wo Raum für unser Geschäftsmodell ist.
Und wahrscheinlich auch ein bisschen eine Risikostreuung, oder? Wenn du in verschiedene Märkte investierst.
Ja. Die ursprüngliche Idee war ja, amerikanisches Geld nach Europa zu bringen. Damit sind wir grandios gescheitert, obwohl wir eben einen amerikanischen Partner hatten, den wir immer noch haben. Mit Paul, der wirklich gut vernetzt war und auch einen Kollegen, der noch fürs Team arbeitet, war das Hintergrundrauschen in Amerika viel zu groß. Wir haben dort also nicht die Aufmerksamkeit erregen können, die wir gebraucht hätten. Und auch wir hatten auch nicht natürlich den Ruf und auch nicht das Vertrauen, dass da amerikanisches Geld dann an 2, 3 Österreicher geht, die mit absonderlichen Ideen da glauben, da das schnelle Geschäft sozusagen machen zu können. Das hat überhaupt nicht geklappt. Was aber sehr wohl geklappt hat, war, wir wurden sehr schnell von unserem deutschen Netzwerk angesprochen und gefragt, ob wir nicht in Österreich natürlich als Wiener Unternehmen und auch in Mittel- und Osteuropa für sie Geschäftstätigkeit entwickeln können. Mhm. Denn dort haben wir Expertise, da haben wir Know-how, da waren wir auch immer zu Hause und über diese Schiene sind wir dann sehr schnell aktiv geworden.
Und du hast jetzt schon diese regionale Streuung erwähnt. Wie schaut es bei der Streuung der Assetklassen aus? Habt ihr einen Schwerpunkt Wohnen zum Beispiel? Oder?
Der Plan war, im Bürobereich, okay, im gewerblichen Bereich aktiv zu sein. Wir hätten auch noch Logistik mitgenommen, da hatten wir ein paar gute Konzepte. Im Bürobereich haben wir auch einiges umgesetzt. In Mittel- und Osteuropa machen wir nur Büros im Augenblick. Die deutschen Investoren, die uns angefragt haben, wollten aber natürlich von uns haben, dass wir uns am Wiener Wohnungsmarkt umtun. Denn der war ja speziell vor 10, 15 Jahren noch sehr closed shop. Und Deutsche haben ja praktisch keinen Fuß auf den österreichischen Markt setzen können, weil ihnen hier das Know-how und die Partner auch gefehlt haben. Und das Mietrecht ist kompliziert und das Netzwerk ist eingeknüpft. Und wenn man da nicht irgendwo einen Zustieg kriegt, tut man sich schwer. Und wir haben dann gesagt, naja, wenn man das von uns will, dann machen wir das natürlich. Und mittlerweile ist der Bereich Wohnimmobilien im österreichischen Portfolio für deutsche Investoren eigentlich der wichtigste Teil. Wir haben etwa 2200 Wohnungen mittlerweile in Österreich, im Wesentlichen oder eigentlich ausschließlich in Wien und Graz.
Okay. Und wie geht es euch momentan damit? Oder wie fassen das die Investoren auf, diesen ganzen politischen Hickhack, den es bei uns da jetzt gibt, rund ums Thema Wohnen in den letzten 3, 4 Jahren?
Na, da bin ich beim Pain wieder zurück. Was da hier geschieht, das tut uns natürlich überhaupt nicht gut. Ja, denn unser Werbespruch vereinfacht in Deutschland war immer der, es gibt in Österreich einen hochkomplexen, komplizierten, überreglementierten Markt mit Genossenschaften, mit Wohnern, mit Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, mit Kündigungsschutz und Mietzinsobergrenze, alle diese Dinge. Aber es gibt auch ein wunderbares Segment am österreichischen Wohnungsmarkt. Das ist der frei finanzierte Wohnungsmarkt. Und wenn man dort investiert, ist man völlig frei hinsichtlich der Gestaltung der Mieten, Miethöhe und auch hinsichtlich der Mietdauer. Und damit konnten wir natürlich große Überraschungen hervorrufen bei vielen Investoren in Deutschland, die das nicht kannten und die das als großartige Möglichkeit gesehen haben, Immobilienbestand in Österreich auch inflationsgeschützt zu haben und auch wieder verkaufbar zu haben, diese Immobiliengattung natürlich mit diesen Ausprägungen sehr marktgängig ist. Und was da in den letzten Jahren sich entwickelt hat, ist natürlich sehr, sehr schädlich für unser Geschäftsmodell. Denn man hat viel Unsicherheit gestiftet. Einerseits mit der Frage, ob Indexierungen zulässig sind, überhaupt zulässig sind, abhängig von Formulierung eines Mietvertrags, ob Betriebskosten in der mietvertraglich vereinbarten Form überhaupt inkassiert werden dürfen oder möglicherweise sogar zurückgegeben werden müssen, möglicherweise sogar für 30 Jahre, möglicherweise in der Zukunft keine verlangt werden dürfen. Dann haben wir jetzt den Share-Deal unattraktiv gemacht, indem er hier also benachteiligt oder gleichgestellt hat mit dem Asset-Deal, was unverständlich ist und wirklich, wirklich unerfreulich auch aus unserer Sicht. Und natürlich jetzt, und das ist wirklich fast, ich würde sagen, die dümmste Entscheidung, die die Politik hier getroffen hat, diesen Cap in der Indexierung der Mieten im frei finanzierten Wohnungsbereich zu schaffen. Denn das bringt dem Mieter wirklich nicht viel. Also nur noch die Hälfte der Indexsteigerung über 3% weitergeben zu können. Das wird wahrscheinlich in seltenen Fällen und in geringer Umfang überhaupt, ich glaube im letzten Jahr ist das allerdings schon erschlagen geworden, aber es ist in sehr geringem Umfang. Aber damit können wir nicht mehr behaupten, dass wir in der Miethöhe frei sind und dass wir volle Indexierung haben. Führt dazu, dass man natürlich keine unbefristeten Verträge mehr macht. Es führt dazu, dass man keine 10-Jahres-Verträge mehr macht. Es wird nur noch 5-Jahres-Verträge geben. Völlig, völlig logisch. Denn nach 5 Jahren kann ich den Mieter, wenn mir die Indexierung davon gelaufen ist, ja aus der Wohnung entlassen, unter Anführungszeichen, und die Miete wieder auf ein vernünftiges Maß heben. Aber das Argument, hier einen freien Bereich zu haben, das ist leider nicht mehr da. Und ich muss jetzt Erklärungen abgeben. Und wenn man erklären muss, wird schwierig. Ja.
Aber ist das, und wir haben in jeder Folge eigentlich schon drüber gesprochen, warum in Wien so wenig gebaut wird und dass in Wien so wenig gebaut wird und die Wohnungsnot, die in den nächsten 2 Jahren auf uns zukommt, die ist auch allseits bekannt. Was ist deine Meinung dazu, warum in Wien so wenig gebaut wird oder warum in Wien auch die, vor 2 Jahren, glaube ich, hat die BUWOG gesagt, sie baut nicht mehr. Warum das so ist? Wie siehst du das?
Naja, es gibt, ich komme von einer anderen Seite hier, in diesem Büro, in dem wir gerade jetzt sitzen, in dem Besprechungszimmer sitzen, immer wieder Developer, die wir aus der Vergangenheit kennen und mit denen wir teilweise erfolgreich Projekte durchgeführt haben in den letzten paar Jahren und legen uns ihre Planungen auf den Tisch, zeigen uns, was sie an bereits genehmigten Bauvorhaben in der Schublade haben und was sie gerne machen würden. Sie brauchen allerdings den Exit. Sie müssen nachweisen, dass sie die Immobilie danach an einen Investor weitergeben können. Und dann ist es auch mit der Finanzierung der Bank kein Problem. Die kriegen dann auch problemlos die Bankenfinanzierung, aber den Exit müssen sie darstellen können. Und der Exit ist einfach aus heutiger Sicht nicht möglich oder sehr unwahrscheinlich oder viel schwerer als früher, weil natürlich die hohen Zinsen es verunmöglichen, eine vernünftige Rendite zu machen. Umso mehr, wenn ich ja nicht mehr weiß, wie ich letztlich mit den Mieten, wie meine Kalkulation am Ende des Tages aussehen wird, wenn ich die Mieten nicht mehr entsprechend steigern kann. Ja. Und das ganze Gefüge passt nicht mehr zusammen. Die Baukosten sind hoch, Baukostenindex ist jetzt wieder plus 2%, habe ich, glaube ich, jetzt vorgestern gelesen. Die Zinsen sind hoch und werden eher wieder steigen. Die Zinsen vor allem am langen Ende für die Investoren sind sehr, sehr hoch, weil wir haben ja einen langen Anlagehorizont von 10 Jahren, 12 Jahren. Gleichzeitig können die Preise aber nicht niedrig sein, weil eben die Developer klarerweise ihre Grundstückskosten, ihre Finanzierungskosten, ihre Baukosten haben. Und da ist ein Gap und der Gap ist einfach zu groß. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass am Wiener Markt, am österreichischen Markt, aber vor allem am Wiener Markt, attraktive, fertige Assets zur Verfügung stehen, also Immobilien, die 3 bis 10 Jahre alt sind, die voll vermietet sind, also wo sämtliche technischen Details längst alle abgearbeitet sind, also die funktionieren, die Häuser, ich kann mir die Performance anschauen, mhm, und ich kann diese Häuser vergleichsweise preiswert erwerben. Nicht wirklich preiswert, aber zu Renditen von 4, 4 1/4. Und in diesem Fall kauft man natürlich dann das bereits dastehende Haus, bei dem ich den sicheren Cashflow oder den halbwegs sicheren Cashflow habe und jedenfalls weiß, wie die Immobilie performt. Ich sehe die Miethöhe, ich sehe, was erzielbar ist bei jeder Neuvermietung. Ja. Und da wird eben dann sehr viel Bestand gekauft, wenn etwas gekauft wird. Also ich weiß von wenigen Projektentwicklern im Augenblick, die von Instis im Vorwart erworben worden wären. Das geht gegen null, würde ich sagen, im Augenblick. Ja. Vielleicht gibt es einen da.
Eine letzte Frage noch, bevor ich an Alex wieder zurückgebe. Du hast es gesagt, es gibt zwei Gründe dafür, die Developer, da ist der Gap einfach zu groß, wenn die da sitzen. Aber was ist die Lösung, dass dieser Gap wieder kleiner wird? Gibt es da überhaupt eine Lösung oder haben wir jetzt mehr oder weniger das Development für die nächsten Jahre, wenn jetzt doch die Zinsen wahrscheinlich 26 aufgrund der globalen Verwerfungen und der Inflationsaussichten wieder steigen werden, dass sich dieses Gap verkleinert?
Also da sehe ich im Augenblick ehrlicherweise wenig Bewegung in diese Richtung. Das wird sich nicht so schnell auflösen. Ja. Die ideale Variante, und natürlich kann man sich immer alles wünschen. Ich wünsche mir keine Nullzinspolitik mehr, also dass man Geld quasi for free bekommt oder wirklich noch was drauf tun muss, wenn man es irgendwo hinlegt. Das wünsche ich mir ja nicht. Aber es hat natürlich der freie Markt schon den Vorteil, dass er, wenn er funktioniert, Flächen schafft. Also in einer Phase, in der viel Geld zur Verfügung gestanden ist und die große Nachfrage da war, dem Wien wächst, Graz wächst, alle Landeshauptstädte wachsen in Wirklichkeit, wurde sehr, sehr viel Wohnraum erzeugt, teilweise ein Überangebot geschaffen, dramatisch in Graz zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass die Mieter sehr, sehr viele Möglichkeiten hatten, wenn sie nach Wohnungen gesucht haben. Die hatten 5, 6, 7 Wohnungen zur Auswahl und die Mieten waren sehr, sehr niedrig, auch in Wien bis vor 2 Jahren, ja. Da gab es noch ein Überangebot. Dieses Überangebot ist in Wien bereits absorbiert, würde ich meinen, in Graz vielleicht noch nicht ganz. Aber man müsste, wenn man wollte, dass mehr gebaut wird, müsste man die Bedingungen ideal machen für die, die Geld nach Österreich bringen, um es hier im Wohnbau zu investieren. Mhm. Und wir haben in den Jahren vor der Zinswende Milliarden von Euros, zum Beispiel aus Deutschland, überwiegend aus Deutschland, über institutionelle Investoren nach Österreich bekommen und haben mit diesem Geld in Österreich Wohnraum errichtet. Das heißt, man muss das mal richtig einordnen. Das ist, in Wirklichkeit haben wir mit ausländischem Geld in Österreich Wohnraum für Österreicher und Zuwanderer geschaffen. Natürlich wurde das nicht aus Nächstenliebe und Menschlichkeit gemacht, sondern weil man Geld verdienen wollte. Aber das ist halt die Triebfeder. Ja? Du musst Investoren die Möglichkeit geben, mit ihrem Investment Geld zu verdienen. Wenn du es nicht in der Immobilie machst, dann kaufen die was anderes. Dann gehen die in andere Geografien, dann gehen die nach Südkorea oder nach Südamerika, irgendwo hin. Oder die gehen in andere Anlageklassen. Da gibt es, jeder weiß, kann alles machen. Ja. Aber nicht in die Immobilie. Und wenn man die Immobilie unattraktiv macht, dann wird da kein Geld hingehen. Wenn kein Geld hingeht, kann keiner bauen. Wenn keiner baut, haben wir eine Wohnungsnot. Und wir hatten das ja schon Mitte der 90er Jahre im vorigen Jahrhundert. Da gab es ja schon mal eine dramatische Entwicklung auch in diese Richtung als Wien. Wien hat ja abgenommen an Bevölkerung auf 1,4, 1,5 Millionen. Mhm. Und dann kam eine Wende und ein starkes Ansteigen durch Ostöffnung und Zuwanderung. Und auf einmal hatte man die Wohnungen nicht mehr zur Verfügung. Und damals war das dann auch eine politische Frage und hat auch letztlich zum Erstarken von Parteien geführt, die sich auf dieses Thema sehr stark draufgesetzt haben. Und wenn die österreichische Politik nicht aufpasst, und leider tut sie das nicht, dann wird sich dieses Thema verschärfen, denn Wohnen ist ein Kernthema. Wenn die Leute nicht ordentlich wohnen können oder sich da ausgebeutet fühlen im Sinne, dass sie Dinge akzeptieren müssen, die sie nicht wollen, in der Qualität, in der Lagequalität, in den Preisen, dann werden die wirklich kantig, dann werden die wirklich sauer. Und man sieht das ja auch, wenn man die Wahlplakate anschaut, auf jedem Wahlplakat jeder Partei ist das Wohnthema angesprochen. Aber ich glaube, man ergreift leider nicht die richtigen Schritte, geht nicht in die richtige Richtung.
Ja, vielen Dank. Das war nämlich jetzt der perfekte Loop zu der Überleitung, die ich machen wollte, weil interessanterweise diese Parteien, die damals dieses unglaublich tolle, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, Wohnprogramm für die Stadt Wien gemacht haben, um aus den Bettgängern, also die Leute in den Wohnungen, die sich die Betten geteilt haben, die noch warm waren, die Arbeiter, die sich sozusagen eine kleine Gasonär geteilt haben und das dann in Wohnbauprogramme umzusetzen, dass ausgerechnet diese Parteien, also wir sind ja ein unabhängiges Format und insbesondere politisch unabhängiges Format, aber das muss man wirklich festhalten, dass es schon bedauerlich ist, dass insbesondere diese Parteien jetzt soziale Werbemaßnahmen schalten, die heißen Indexierung etc. Und das ist eigentlich eine klare Schlussfolgerung, dass diese vermeintlich sozialen Maßnahmen zum Schutz vor Mieterhöhungen eigentlich die Wohnungsknappheit noch verschärfen, zumindest mittellangfristig, weil die Investoren ausbleiben. Also das ist eine ganz klare Schlussfolgerung. Und ich glaube, war jetzt sehr eindrücklich aus Sicht eines Investors so geschildert. Und wir haben es auch in der letzten Folge auch sehr hörenswert aus dem gemeinnützigen geförderten Bereich gehört, dass es wirklich dramatischen Nachfrageüberhang gibt. Ja. Weil natürlich das eine ist der freie Markt, der sich nach wie vor trotz dieser Beschränkungen relativ dynamisch entwickelt, muss man schon sagen. Also die Mieten im freien Bereich entwickeln sich sehr dynamisch. Aber eine Überzahl an Nachfrage betrifft natürlich den gemeinnützigen geförderten Bereich. Also der Hook von unserer letzten Folge ist ein Projekt mit 100 Wohnungen und 8000 Bewerbungen. Man muss schon Bewerbungen sagen. Auch im Richtwertbereich hört man das von Leuten, dass sie sich regelrecht bewerben müssen mit Lebensläufen für Wohnungen.
Ja, absolut. Ich meine, wir werden das Bettgeher-Unwesen nicht mehr haben. Also davon kann man mal ausgehen. Also so schlimm wird es nicht werden wie nach dem Ersten Weltkrieg. Und auch nicht nach den Zeiten, wo die Häuser nicht mehr anscheinend haben. Und ich meine, man muss ja das Nachdenken über dieses Thema muss man ja anerkennen. Also jeder macht sich so seine eigenen Gedanken. Aber ich denke, man sollte halt die Scheuklappen nach Möglichkeit ablegen und verstehen, dass der Markt vieles regeln kann. Ja, man muss dem Markt die Chance geben, sich zu entwickeln. Der Markt geht darauf ein, was an Nachfrage vorhanden ist und schafft sich Rahmenbedingungen, wenn sie nicht schon da sind, schafft sich die Rahmenbedingungen, um einen Bedarf zu decken. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, ich habe überhaupt nichts gegen die Gemeindewohnung. Ich finde das großartig, dass Wien das hat. Ich komme wunderbar zurecht mit dem Mietrechtsgesetz, auch wenn es kompliziert und alles ist. Ich glaube, da haben sich schon viele versucht daran. Aber dass man soziale Vorsorge trifft für Menschen, die sich nicht alles leisten können nach oben und die Unterstützung brauchen, das ist ja völlig in Ordnung. Auch, dass die Genossenschaften natürlich ihren wesentlichen Beitrag haben leisten, das verstehe ich. Es ist halt nur so, dass, und das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, die Gemeinden haben kein Geld, das Land hat kein Geld, kein Land hat Geld, der Bund hat überhaupt kein Geld, schwimmt in Schulden, auch nicht, leider nicht in Bargeld. Das heißt, wenn hier größere Mittel kommen sollen, um dem abzuhelfen, dann muss das von anderer Seite kommen. Ja? Man müsste stärker in diese Richtung denken, wie bringe ich Investoren dazu, dass sie in Österreich ihr Geld investieren und hier eine Kiste nach der anderen hinstellen, hoffentlich schön und in toller Qualität und architektonisch ansprechend. Aber ich habe hier einen Bedarf zu decken. Und wenn ich weiß, ich habe nicht die Mittel in der öffentlichen Hand, um das zu machen, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie bringe ich Mittel von anderer Seite hierher. Und Österreich hat ja tolle Voraussetzungen. Österreich ist stabil, sicher, schön. Die Leute leben ja gern. Das Land wächst. Wir haben im Grunde genommen ja auch mehrere wirklich gesunde Wirtschaftszweige. Es ist ja nicht nur der Tourismus, der immer überschätzt wird. Aber wir haben ja auch die Landwirtschaft, wir haben die Industrie, wir haben die chemische Industrie, die Biotechnologieindustrie. Österreich hat großartige Voraussetzungen. Aber man darf die Leute nicht zu sehr einengen, sondern das ist halt auch ein Appell an die politischen Kräfte, die hier vielleicht mehr Verständnis dafür haben. Also dass man sagt, bitte nicht kurz so aus kurzsichtigen politischen Gründen Entscheidungen treffen, die man halt da medial mal schnell verkauft, aber der Schaden ist langfristig da, sondern wirklich sich bemühen um nachhaltige Lösungen zum Wohle der österreichischen Bevölkerung.
Aber wenn ich das dann kurz zusammenfassen darf, würdest du vorschlagen, also oder ist das Kernthema, Sicherheit zu schaffen, dass auch ausländische Investoren sich in Österreich sicher fühlen, da zu investieren?
Ja.
Insbesondere, wenn aus österreichischer Hand, öffentlicher Hand, Bund, Gemeinden, Länder, nicht das nötige Kapital ist, da zu investieren.
So ist es, ja. Ja.
Das ist einfach ein Zeichen.
Ja. Die Frage ist dann, welche Maßnahmen man trifft. Man kann ja viele Dinge tun. Nachdem das die 25. Folge ist, haben sie sich schon der Bürokratieabbau und der bestreitigten Genehmigungsverfahren und alle die Freigabe der Grundstücke, die sind da auf öffentlichen Hand bewegt. Da gibt es ja eine lange, lange Liste von Dingen, die man umsetzen könnte, Punkt für Punkt, nach Abwägung natürlich immer. Aber man muss das Thema, glaube ich, wirklich ernst nehmen, denn aus Wohnungsknappheit entstehen soziale Spannungen. Und das brauchen wir gerade in einer Phase wie jetzt in Österreich, wo es auch wirtschaftlich schwierig ist und Arbeitsplätze durch KI und so weiter. Große Verunsicherung herrscht, auch weltpolitische Dinge natürlich einen Einfluss ausüben, brauchen wir das nicht,
ja. Ja, Sandra, ich schmücke mich immer mit deinen ESG-Fragen. Aber wir haben schon lange keine ESG-Frage mehr gehabt. Und der Manfred Winschnick ist schon dafür bekannt am Markt und auch sein Unternehmen, dass das schon eigentlich seit Beginn, also meiner Wahrnehmung, auch immer schon ein Thema bei dir war. Sicher auch schon davor, aber insbesondere bei Kolge. Warum ich das Thema, wo manche vielleicht jetzt zu gähnen beginnen, ganz bewusst anspreche, ist genau dieses Gähnen von manchen, nämlich man merkt eine gewisse Müdigkeit zu diesem Thema. Und mich würde interessieren, wirklich sehr interessieren, wie du das wahrnimmst. Also es ist jetzt interessanterweise begonnen, auch durch gewisse politische, internationale Tendenzen, ist mir fast vorgekommen, das Thema, dass es jetzt nicht mehr so wichtig ist, wird fast übernommen, adaptiert. Man orientiert sich jetzt an dem Mainstream, der jetzt nicht mehr so, es ist eigentlich nicht mehr so stark im Fokus. Da würde mich deine persönliche Meinung interessieren und natürlich auch die Sichtweise deiner Investoren. Ist dieses Bild, das ich jetzt versucht habe zu beschreiben, also dass ESG nicht mehr so, sag's jetzt ganz neutral, im Fokus ist, würdest du das persönlich teilen und wie stehen deine Investoren aktuell zu dem Thema?
Ja, der Green Deal der Europäischen Union und da gehört ESG auch unter dieses Schlagwort subsumiert. Der entstand ja, der ist ja ein intellektuelles Produkt der Phase, der Hochphase der Immobilienwirtschaft und der Gesamtwirtschaft in Europa, noch unter dem Einfluss der Niedrigzinspolitik. Und damals hat man sich gesagt, naja, es gibt hochgesteckte ökologische Ziele. Das ist ja wirklich auch nachvollziehbar. Und es ist viel Geld da, um hier also auch neue Initiativen zu starten und Dinge umzusetzen, weil die Branche verdient extrem gut. Es wird viel gebaut und man weiß ja auch die Bauwirtschaft, im Wesentlichen die Bauwirtschaft, aber auch der laufende Betrieb von Immobilien trägt ja ganz wesentlich auch dazu bei, die Umwelt, sagen wir mal so, hat Einfluss auf Emissionen und so weiter, und zwar in nicht geringem Ausmaß. Man hat sich da sehr ambitionierte Ziele gesetzt, auch in anderen politischen Bereichen, und die dann verformelt. Ja? Und mit unter dem großen Schlagwort ESG sind natürlich auch noch andere Dinge auch mit subsumiert, aber speziell auch bauliche Maßnahmen, energietechnische Maßnahmen, emissionsverhindernde Maßnahmen und so weiter, dann quasi vorzuschreiben. Ja, das ist ganz vereinfacht formuliert, aber man hat hier wirklich also vorgehabt, einen großen Wurf zu starten. Dann kam die Zinswende bei uns und die verschiedenen schwarzen Schwäne um die Kurve mit dem Krieg und mit der Zinswende, mit alles, was da halt so, und jetzt auch noch Trump und alles, was da dazugehört. Und die Wirtschaft begann zu stottern. Und nicht nur in Österreich, natürlich nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika und in vielen anderen Regionen der Welt, speziell in Europa, aber dass alte Volkswirtschaften hat, die sehr stark exportorientiert sind, da hat man das natürlich ganz besonders schnell gemerkt, dass hier wirtschaftliche Verwerfungen sind. Ihr erinnert euch sicher noch, wie der Suezkanal kurz gesperrt war, da diese Lieferketten nicht mehr funktioniert haben und alle diese Dinge, da hat man sehr schnell gemerkt, dass die europäische Wirtschaft anfällig ist. Und im Augenblick ist es ja so, dass nicht erst seit heute, dass in vielen Ländern es große wirtschaftliche Probleme gibt, das ist ganz unbestritten, Arbeitslosigkeit und die Zölle der Amerikaner tun das Ihrige. Und in solchen schwierigen Situationen treten Heere übergeordnete Ziele natürlich ein wenig zurück. Denn was muss ich den Leuten verschaffen? Ich muss ihnen sichere Arbeit verschaffen. Brot und Spiele, würde ich sagen, aber ein gutes Leben. Die Menschen haben Angst um ihren Wohlstand. Ja. Und das sieht man ja auch bei der Europäischen Union, dass sie jetzt in vielen Bereichen Entschärfungen ihrer seinerzeitigen Zielvorgaben vorgenommen hat. Und das wird sicher auch noch so bleiben und wahrscheinlich sogar noch an Geschwindigkeit zunehmen. Wir müssen Europa am Laufen halten. Wir müssen die verschiedenen Industrien und die Schwerpunkte, die es in Europa gibt, absichern gegen die Konkurrenz der Welt. Und wenn die ganze ganze Welt sich um ökologische Gesichtspunkte überhaupt nicht schert, ja, und macht, was sie wollen, und wir hier sparen hier CO2 in geringem Ausmaß ein und in anderen Weltregionen wird ein Vielfaches an Zuwachs produziert, dann sehen wir, dass wir hier unsere Wettbewerbschancen verringern und andere keine Rücksicht nehmen. Das soll uns nicht davon abbringen, das Bessere zu versuchen. Und ich glaube, das wird die EU auch weiter probieren. Aber radikale Maßnahmen wird man vielleicht ein bisschen zurücknehmen müssen, einfach um die Industrie hier nicht abzuwürden, die Wirtschaft nicht abzuwürden.
Hat das auch investorenseitig, ist es auch bei den Investoren so, dass die das entsprechend übernehmen, auch in deren Haltung? Oder ist es so, dass die sagen, ich will weiter bitte das Programm wie vor 2022?
Ja, was du da sagst, ist richtig. Die von der Seite der Investoren und auch von Seiten vieler Mieter ist das natürlich schon nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt große internationale Mieter, die also weltweit oder europaweit mieten, die einfach Vorgaben haben, also bei denen ein Gütesiegel bestimmter Art immer auf Gebäuden drauf sein müssen, wenn die sich irgendwo einmieten. Und es gibt Investoren, die praktisch alle tun das, legen großen Wert darauf, dass sie Immobilien, speziell wenn sie neu erwerben, in den Bestand bekommen, die auf absehbare Zeit auch wieder transaktionierbar sind und nicht so outdated sind, dass sie keiner mehr kaufen will oder dass kein Mieter mehr reingeht und sie dann womöglich mit Immobilien am Markt übrig bleiben, die nicht mehr handelbar sind. Also das stimmt schon. Ich würde sogar sagen, dass von dieser Seite noch viel mehr Druck vorhanden ist und wir natürlich extrem aufpassen, dass wir Häuser kaufen, die nicht in ein paar Jahren womöglich aus dem Markt fallen. Also wir schauen, dass wir natürlich die Energieversorgung in einer Form haben, die kompatibel ist, also möglichst kein Gas, idealerweise Fernwärme, dass natürlich die Baustoffe, speziell bei Neubauten und so weiter, den ökologischen Anforderungen entsprechen. Wobei man sagen muss, dass die Bauordnung in Österreich ohnehin immer schon so war, dass wir der technischen Entwicklung im Rest von Europa, würde ich sagen, durchaus ein Stück voraus waren. Also wenn man sagt, man baut in Europa, und ich sage das immer gerne, man baut State of the Art, also mit dem, was am Markt zeitgemäß angeboten wird und was die neuen Entwicklungen sind, dann war man ohnehin immer vorn dabei. Ja. Aber man sollte das natürlich nicht aus dem Fokus verlieren. Also das ist ein Thema, das, glaube ich, nie wieder ganz weggehen wird. Also man wird in Zukunft immer wieder drauf schauen müssen, dass das, was man produziert, eben möglichst geringe ökologische Fußabdrücke hinterlässt. Ja.
Sandra, wir sind fast schon in unserer neuen Kategorie, Rubrik Persönliches.
Ja, ich habe mich ja, du hast ja auch letzten September der Cäsar gewonnen, gell?
Ja.
Also international. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Ja, aber Desare zu Cäsar. aber ich habe mir gedacht, für unsere jungen Zuhörer wäre es ja auch eine total spannende Frage, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir zuerst von Krise gesprochen haben, jetzt von neuer Zeit, Transformation. Wenn du jetzt noch einmal 20 und Anfang 20 wärst und du würdest jetzt in der Immobilienwirtschaft starten, was würdest du jetzt machen? In welchen Bereich würdest du gehen? Selbstständig, Unternehmen, Konzern, was auch immer?
Also wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, würde ich in Dublin im Trinity College studieren, denn dort sind dermaßen viele junge Leute dermaßen gut drauf. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Dublin und die verstehen zu feiern. Das würde ich vielleicht, wenn ich 20 wäre, vielleicht noch mehr anstreben. Okay. Aber Ich bin ja auch, wie viele andere auch in die Immobilienbranche gerutscht, ein bisschen. Ich fühle mich aber in der Branche extrem wohl und mache das seit wirklich vielen Jahren immer gerne. Also ich hätte mir nicht gewünscht, was anderes gemacht zu haben. Ich würde vielleicht früher noch versuchen, international tätig zu sein. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, in unserer Branche nicht nur am österreichischen Markt sich zu bewegen, sondern mal zu versuchen, bei einem großen internationalen Immobilienunternehmen oder Bankhaus oder Beratungsunternehmen, wo die Ausbildung halt dafür geeignet ist, mal anzudocken und einfach den weiteren Blick zu kriegen. Denn dann ordnet man die eigenen Themen hier in Österreich auch ganz anders ein. Man hat viele Vergleiche, man sieht viele Lösungen in unterschiedlichen Ländern und kann so im Sinne von Best Practice sich auch mal anschauen, was war und was funktioniert. Außerdem würde ich ungern auf mein Netzwerk verzichten, das auch ein internationales und sehr haltbares ist und nicht viele, viele gute Freunde in fast allen Ländern in Europa durch den Job habe. Also ich glaube, ich würde zielgerichteter noch, als ich es getan habe, würde ich in die Richtung gehen.
Ja. Also zielgerichteter in Richtung Internationalität und gar nicht jetzt so auf eine Berufssparte.
Was ich persönlich sehr gerne mag, ist eben schon das Investmentgeschäft. Das hat mich immer wirklich am meisten interessiert. Ich war auch Hausverwalter, ich war Asset Manager, ich war mal Leiter einer Rechtsabteilung, ich habe mal Marketing geleitet. Also ich habe schon fast alle Abteilungen eines großen Immobilienhauses irgendwann mal auch gesehen und auch mal dort mich betätigt. Aber das Investmentgeschäft ist schon sehr, sehr spannend, weil man natürlich Verantwortung hat für den Erwerb von Häusern, die viele, viele Millionen kosten und wo eine riesige Erwartungshaltung der Investoren ja mit diesem Ankauf verbunden ist. Und da die richtigen auszusuchen, das richtig zu positionieren, eventuell auch die Ausrichtung des Hauses komplett zu ändern. Wie wir das gerade in Bratislava haben wir ein Haus übernommen, das in einer Abwärtsspirale war. Das haben wir komplett aufgefangen, das wurde rebrandet. Wir haben insgesamt, glaube ich, 7000 Quadratmeter neu vermietet. Wir haben die Lobby neu gemacht, die Fassade neu gemacht. Und das Haus hat den Boden gefunden und dreht sich jetzt langsam wieder nach oben. Und solche Dinge sind natürlich gibt einem schon Befriedigung. Das ist schon sehr schön.
Ja, ich wollte ursprünglich da die Frage stellen, in welchen Marktphasen man vielleicht hätte das oder das anders machen sollen. Das erspare ich mir, da ich nämlich selber 15 Jahre in der Rolle war. Das ist vergossene Milch. Ich möchte lieber meine Abschlussfrage auf die Zukunft konzentrieren. Ich glaube, wir wissen im Nachhinein jetzt relativ gut, wann man noch mehr hätten machen können. Nein, aber mir geht es um die Zukunft. Meine Abschlussfrage betrifft die Zukunft. Ich habe versucht, es aufmerksam zu verfolgen, was ihr so macht. Korrigiere mich bei Goldcap in letzter Zeit immer wieder das Wort Life Science auch aufgeschnappt als ein Feld. Mhm. Und meine Abschlussfrage ist, die ist verbunden mit dem Thema Trends und Zukunft. Wir möchten unseren Hörern natürlich auch immer ein bisschen einen Ausblick geben. Wo werden die Schwerpunkte legen? Ist das ein Segment, das ihr ganz bewusst jetzt verstärkt wähnt? Also sollte man vielleicht auch erklären, Life Science, bitte ergänze mich, Forschungseinrichtungen, Labore etc. Ist das eine ganz spezielle Strategie oder hat sich das jetzt so ergeben?
Mhm. Naja, in einer Phase wie der jetzigen, wo das Portfolio nicht so schnell wächst wie früher, weil eben die liquiden Mittel in dem Ausmaß nicht vorhanden sind, überlegt man sich natürlich, wohin man das Unternehmen steuern soll, ob man vielleicht die Bandbreite vergrößern soll, in der man tätig ist. Wir haben auch nachgedacht über, wir kaufen eine Firma da oder wir machen Hausverwaltung oder wir beteiligen uns an einer Reinigungsfirma oder developen selbst. Also wir haben auch alle möglichen Ideen natürlich durchgedacht, um zu sehen, wie wir hier noch erfolgreicher sein können. Wir sind allerdings in vielen Assetklassen ohnehin tätig und kennen uns dort sehr, sehr gut aus. Auf der Suche nach einer Nische sind wir vor ein paar Jahren mehr oder weniger zufällig auf Life Science gestoßen. Life Science, das sind vereinfacht gesagt Laborimmobilien, also Immobilien, die so einen guten Anteil Laborfläche haben, zusätzlich natürlich zu den Büroflächen, die es auch gibt, und die besondere technische Anforderungen erfüllen müssen. Also die haben speziell große Aufzüge, die haben eine andere Traglast, weil sie eben Equipment tragen müssen, die haben Reihenräume, die haben Generatoren, Zusatzgeneratoren im Keller, weil es keinen Stromausfall geben darf. Also gibt es eine lange, lange Liste, auch wesentlich höhere Räume, also Raumhöhe von 4 Metern und mehr. Wir sind da durch Zufall drauf gestoßen, dass es mal ein kleines Portfolio unter Anführungszeichen von 2 Häusern am Wiener Markt gegeben hat. Das wurde am Markt angeboten und viele Instis haben sich das angeschaut, so unter dem, naja, so unter dem Titel, naja, es gibt eh gerade wenig und warum nicht die beiden Häuser, die haben ja auch einen Büroanteil. Und die Wettbewerber sind dann darüber gestolpert, dass diese Häuser nicht mehr ganz neu waren, die ursprünglichen Mietverträge alle ausgelaufen sind, die Mieter aber alle in einem Haus geblieben sind und aus den befristeten Mietverträgen unbefristete Mietverträge geworden sind. Ein unbefristeter Mietvertrag heißt aus Sicht eines deutschen Investors aber 6 Monate Restlaufzeit. Denn ein Mieter kann ja, wenn er einen unbefristeten Hauptbezug hat, mit 6 Monaten kann er, ist er draußen. Das heißt, die Vault, ja, für diese Häuser waren 6 Monate. Und damit haben wir alle gesagt, ups, dann ziehe ich meine Hände weg. Und es hat niemand genauer hingeschaut, wir schon, und haben gesehen, dass in diesen Häusern seit Anbeginn der Zeit, also seit Errichtung, immer dieselben Mieter drinnen waren. Keiner von denen je irgendwas nachverhandeln wollte. Wenn einmal einer 100 Quadratmeter nicht gebraucht hat, hat es dem Nachbarn gegeben. Und auf unsere Befragung, diese Mieter haben alle gesagt, wir wollen um Gottes Willen hier nicht raus. Wir haben hier unser teures Equipment stehen. Wir haben hier unsere Mitarbeiter, die sind seit 15 Jahren auf diesem Platz eingeschworen. Und da haben wir gesagt, nee, eigentlich ist das keine schlechte Idee. Und dann haben wir die Häuser gekauft und haben dann begonnen, wenn diese Mieter etwas wollten, manche wollten ja auch irgendwie mal ein Stück von Garn oder so, mit denen neue Verträge abzuschließen über 10 Jahre. Haben gesagt, ja, du kriegst das, du kannst auch bleiben, wir werden dich nie aus dem Haus draußen haben wollen, aber ich hätte gerne jetzt einen Mietvertrag, der deiner ist ja ausgelaufen, und haben das dadurch geschafft, die Vault, die gewichtete Restlaufzeit, auf 7, 8 Jahre zu erhöhen. Und damit war es ein super institutionelles Produkt und hat natürlich in der Bewertung auch ganz anders ausgeschaut. Und da sind wir drauf gekommen, dass das Häuser sind, die schon einen gewissen Charme haben. Und inzwischen haben wir, glaube ich, 5 oder 6 in Österreich und haben am letzten Märztag dieses Jahres auch 3 Häuser in Heidelberg gekauft, sind damit auf den deutschen Markt eingetreten, unmittelbar neben dem Deutschen Krebsforschungszentrum, und werden sicher und haben Gott sei Dank auch einen Investor, der diese Sub-Asset-Klasse, diese Nische liebt und der erkannt hat, dass er hier ein Portfolio aufbauen kann, und die Summe der Einzelteile ist dann ein attraktives Portfolio, das eines Tages irgendwann mal auch weiterverkauft werden kann an einen zum Beispiel großen amerikanischen Investor. Und und darum haben wir auch dediziertes Kapital dafür, also wir können da weiterkaufen. Wir haben auch eine Immobilie schon, bei der wir spätestens September entscheiden, ob wir sie bei uns ins Portfolio nehmen, und werden auf jeden Fall da draufbleiben.
Sehr spannend. Ja, wenn das mit diesem Wirt, ich sehe, Roche, wie und so weiter geht, wird man Life Science Immobilien da immer mehr brauchen. lieber Manfred, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber wir haben jetzt gar nicht so viele verschiedene Themen besprochen, aber sehr gute, sehr wichtige Themen. Ein richtiger Deep Dive heute in alles Mögliche, was uns so eingefallen ist. Herzlichen Dank.
Mir große Freude gemacht. Danke.
Danke.